Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Simone, die HPV-positiv getestet wurde. Hallo Simone, schön, dass du da bist.
Hi, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du warst also im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt und da wurde der Abstrich gemacht und es kam raus, dass du HPV-positiv bist. Was hat das mit dir gemacht?
Genau, also das war so diese Standarduntersuchung, Krebsabstrich. Und der wurde ja im Jahr 2020 geändert. Also für Frauen über 35 wird seither nicht nur die werden nicht nur die Zellen untersucht, so dieser Pap-Abstrich, den man so kennt, sondern eben auch auf HPV getestet. Ja, und ich war damals positiv. Und es fiel bei mir damals in eine Zeit, in der ich auf Partnersuche war. Also ich habe gedatet und ich vermute heute, also man kann es nie genau sagen, seit wann man positiv ist, HPV-positiv. Aber ich kann das also schon ein bisschen eingrenzen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mir das eben damals in der Zeit, in dieser Dating-Epoche eingefangen habe. Weil HPV, das weiß ich heute, wusste ich aber damals nicht, sehr häufig ist. Also sehr, sehr viele Menschen tragen diese Viren und geben sie weiter. Auch Männer, also ich date Männer, ich bin cis, eine cis-heteronormative Frau, ist jetzt kein Schmuck, aber also ich hatte Verkehr, Sexualverkehr mit Männern und war dann eben positiv getestet und wusste damals gar nicht, was das bedeutet. Also ich wusste das, also ich hatte ein paar Jahre vorher von der Impfung der Jugendlichen mitbekommen, dass man sich gegen HPV impfen kann. Das habe ich schon aufgeschnappt. Ich bin ja auch Sexualpädagogin und ja, habe das mitbekommen und habe damals auch bei meinem vorherigen Gynäkologen gefragt, ob ich diese Impfung brauche. Ende 20 war ich damals. Und er meinte, nein, es bringe nichts mehr oder es sei ja, ich soll nur regelmäßig zur Vorsorge gehen. Und dann war das Thema für mich abgehakt, weil ich dachte, okay, macht keinen Sinn mehr oder ist nicht relevant für mich. Und dann habe ich eben ungefähr 10 Jahre später, war ich dann plötzlich HPV-positiv und konnte irgendwie das alles nicht einordnen. Ja, und dachte, ich kriege jetzt Krebs. Also ich kriege jetzt Gebärmutterhalskrebs. Und das war schon ein bisschen belastend oder irritierend erstmal.
Ja, aber wie hat das denn dein Frauenarzt kommuniziert? Also hat der Frauenarzt gleich so ein bisschen Alarm geschlagen? Ich glaube, bevor du zur Dysplasiesprechstunde gehst oder überwiesen wirst, ist es ja so, dass der 3-mal positiv sein muss, der Test, oder?
Nee, es ist nicht so. Also der muss, also erstmal hat meine Frauenärztin, die war relativ gelassen. Also ich habe eigentlich auch ich bin sehr zufrieden mit meiner Frauenärztin. Ich kann auch jeder Frau raten, such dir jemanden, wo du dich gut aufgehoben fühlst und wo du irgendwie so eine gewisse Vertrauensbasis auch hast. Sie meinte nur, ja, sie müssen jetzt in eine Dysplasiesprechstunde, also beziehungsweise es waren 6 Monate später nach meiner Diagnose. Die Diagnose habe ich per Brief erfahren. Das heißt, ich war im Mai 2020 bei meinem Vorsorgetermin, da wurde der Abstrich genommen und irgendwann im Juli so habe ich einen Brief bekommen, dass meine Zellen gesund seien, aber dass ich HPV-positiv sei und dass ich in 3 Monaten einen Termin machen solle. Und das habe ich dann gemacht. Und wiederum 3 Monate später, also dann Juli, August, September, Oktober, ja Ende 2020 war ich dann wieder bei meiner Gynäkologin und dann hat sie gesagt, ich müsse jetzt in eine Dysplasiesprechstunde und dann hat sie mir eine Adresse oder 2, 3 Adressen gegeben und damals, es war am Anfang von diesem neuen Screening-Format, also ich musste in ein Krankenhaus. Es gibt mittlerweile auch viele niedergelassene GynäkologInnen, die so eine Weiterbildung gemacht haben und diese Dysplasiesprechstunden auch eben in ihren Praxen anbieten. Ich wurde damals aber in eine Klinik geschickt. Das ist auch immer noch möglich und es ist auch nicht unbedingt schlechter. Aber das war natürlich für mich, für jemand, der keine Ahnung hatte, was da jetzt passiert, irgendwie auch komisch, weil ich habe erst einen Brief bekommen, die Zellen seien gesund, aber ich sei positiv, soll mir keine Gedanken machen und 3 Monate später muss ich ins Krankenhaus für eine Untersuchung. Und dachte mir so, oh Gott, was bedeutet das jetzt alles? Und ja, ab dem Moment, wo ich in diese Dysplasie-Sprechstunde dann sollte, war ich ein bisschen irritiert einfach. Ich konnte es alles nicht so zusammenbringen.
Ist es denn so, dass wenn du jetzt HPV-positiv getestet bist, bleibt das oder geht das wieder weg?
Das geht also in Anführungszeichen wieder weg. Also ich noch mal kurz zu deiner vorherigen Frage, das würde ich gerne noch beantworten. Es kommt immer darauf an, mit welchem Typ du HPV-positiv getestet bist und was dein Pap-Wert ist. Also es gibt bestimmtes quasi wie so eine Erhebung und dann werden daraus folgend die Entscheidungen, also das ist ein Screening-Schema, die Ärztinnen haben da auch gar nicht viel Spielraum. Die müssen also, wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte damals ein Pap-2G und war positiv mit HPV-18. HPV-18 ist ein sehr... Also es ist ein Hochrisiko-HPV-Typ und eigentlich der zweitschlimmste, sagen viele in Anführungszeichen. Und meine Zellen, ich hatte eine Entzündung. Und deswegen war klar, ich muss nach 3 Monaten in eine Dysplasie-Sprechstunde, also einen Termin vereinbaren für eine Dysplasie-Sprechstunde. Wenn ich jetzt aber mit einem anderen HPV-Typen positiv gewesen wäre, 54 oder so, also keiner der allerschlimmsten so, aber auch immer noch ein Hochrisikotyp, aber nicht so gravierend in Anführungszeichen, dann wartet man manchmal ein Jahr und testet dann nochmal und wenn die Frau dann immer noch positiv ist, dann geht sie in eine Dysplasie-Sprechstunde. Also das Schema, dieses Screening-Schema ist sehr vielschichtig und ich habe es selbst nicht vorliegen, ich bin ja keine Gynäkologin, aber ich weiß das. Also es gibt schon Unterschiede. Aber selbst bei mir, das war jetzt nicht dramatisch, man ist da einfach vorsichtig. Man möchte quasi durch dieses neue Screening-Schema noch besser Krebs verhindern. Und deswegen ist man in einer gewissen Risikogruppe, also Ü35, jetzt genauer testet auf dieses Virus, was diesen Gebärmutterhalskrebs eben in aller Regel hervorruft, also allermeistens, also eigentlich immer, fast immer. Es ist sehr, sehr selten, dass Gebärmutterhalskrebs nichts mit HPV zu tun hat. Und man weiß um diesen Zusammenhang und deswegen agiert man so. Und dann guckt man, okay, wie ist der Pap-Wert, also der Zellbefund, was ist es für ein HPV-Typ? Das bedeutet das und das, diese Vorgehensweise. Also so war das bei mir damals. Und deswegen musste ich nach 3 Monaten wieder zur Gynäkologin und dann einen Termin in der Dysplasie-Sprechstunde machen. Genau. Was war deine Frage jetzt noch, ob das wieder weggehen kann? Also da stehen momentan Meinungen nebeneinander, deswegen bin ich jetzt vorsichtig in meiner Formulierung. Vor ein paar Jahren ging man davon aus und man geht immer noch davon aus oder weiß, dass eigentlich fast alle Menschen HPV in den Griff bekommen. Das heißt, wir alle, also 9 von 10 Menschen sagt man immer oder 4 von 5 infizieren sich in ihrem Leben mit HPV. Also wenn sie Sex haben und nicht geimpft sind. Deswegen, also sobald man sexuellen Kontakt aufnimmt, dadurch, dass die Viren so ansteckend sind und auch Kondome leider nur bedingt schützen. Ich habe eigentlich in meinen Dating-Epochen, also auf jeden Fall immer mit Kondom verhütet, habe mich aber trotzdem angesteckt. Also es ist sehr verbreitet. Man kann es eigentlich fast kaum verhindern ohne die Impfung. Und man weiß, dass viele Menschen das haben und dass man es dann auch wahrscheinlich bekommt. Also so gut wie alle von uns haben es und so gut wie alle von uns, 90% der Menschen, die sich damit infizieren, bekommen es auch in den Griff. Das heißt, das Immunsystem kontrolliert diese Viren und drängt sie zurück.
Also ohne Medikamente und so weiter. Der Körper kann das alleine.
Der Körper muss es leider alleine. Es gibt leider, also für Bakterien haben wir ja sowas wie Antibiotika, was wunderbar ist. Also da gibt es auch jetzt schon wieder Probleme, aber das Antibiotikum ist ja sehr potent, was Bakterieninfektionen, Bakterien angeht.
Aber nicht für Viren.
Ja, und für leider gibt es für HPV bislang nichts Vergleichbares. Es gibt was für Feigwarzen, ein Virustatikum, ein Medikament, wovon man, also Feigwarzen sind auch ein Effekt von HPV, aber das ist keine Infektion mit einem Hochrisikotypen, sondern bestimmte Niedrigrisiko-HPV-Typen. Es gibt über 200 HPV-Typen. Also bestimmte Niedrigrisikotypen können eben zu Feigwarzen führen. Und das ist einfach unschön. Und die sind dann eben Warzen, Kondylome quasi nennt sich das in der Fachsprache, am Penis, an der Vulva, auch in der Vagina. Genau. Und dagegen gibt es ein Mittel, also was in die Kategorie Virustatika fällt. Aber ansonsten sind für die Behandlung, also an der Cervix zum Beispiel, keine Medikamente zugelassen und unsere Immunsysteme müssen quasi HPV selbst in den Griff kriegen. Mhm. Und tun dies eben auch, wenn es normal läuft, in Anführungszeichen. Normal ist ein schwieriges Wort, aber die meisten Menschen bekommen das kontrolliert. Und es gibt aber eben auch einen ernstzunehmenden Prozentsatz, also 10% sagt man so, der Personen, die HPV-infiziert sind oder der Frauen, bei denen persistieren die Viren. Das heißt, die nisten sich ein und vermehren sich und führen dann zu einer Krebsvorstufe unter Umständen, die auch nicht unbedingt schlimm sein muss. Also gerade jüngere Frauen haben ganz oft diesen körperlichen Effekt einer Krebsvorstufe, diesen Ausschlag, und dann entwickeln sich die Krebsvorstufen aber wieder in gesund zurück. Ach, also das sind Reaktionen des Körpers. Ja. Aber bei älteren Frauen wie mir, also ältere Frauen in Anführungszeichen, passiert es eben, es ist weniger, also passiert es etwas seltener, aber immer noch. Also auch ich habe das in den Griff gekriegt. Ich hatte auch HPV-18 und war dann irgendwann wieder negativ getestet nach anderthalb Jahren. Das wusste ich natürlich zum Zeitpunkt meiner Erkrankung nicht und auch die behandelnden Ärztinnen wussten das nicht. Okay. Und deswegen... Ja. Das kann man nicht antizipieren. Man weiß, okay, diese Frau ist HPV-positiv, sie hat HPV-18, jetzt müssen wir genau gucken, sie ist über 35, wir müssen sie beobachten. Das heißt, wir schicken sie in eine Dysplasie-Sprechstunde, wir gucken uns das quasi in Lupenvergrößerung nochmal genau an, wir machen diese Zellabstriche in gewissen Abständen und überwachen sie einfach besser. Das ist eigentlich was Gutes.
Das heißt, du bist dann gar nicht mehr zu deiner Frauenärztin gegangen, sondern du warst dann einfach... in der Dysplasie-Sprechstunde zur Behandlung, in Anführungszeichen, zur Beobachtung?
Ich war dann einmal in der Dysplasie-Sprechstunde, genau. Und die haben dann, also quasi diese Untersuchung ist dann in Lupenvergrößerung, das gibt so eine riesengroße Lupe, die man guckt sich die Vagina und die Cervix vor allem nochmal genauer an. Und es gibt so bestimmte Abstrichverfahren, mit Essig wird da gearbeitet und auch mit Jod und dann Krebsvorstufen. Also wenn ich eine gehabt hätte, erscheinen die dann heller zum Beispiel, weil irgendwie die mehr Eiweißbaustoffe, Bausteine enthalten. Also es ist alles medizinische Feinstform. Auf jeden Fall kann man da besser beurteilen, worum geht es ja eigentlich. Also man hat vorher ja eigentlich nur den HPV-Befund und den Zellbefund. Und da kann man eben auch eine Biopsie zum Beispiel entnehmen. Das wurde bei mir auch gemacht. Das nennt sich Knips-Biopsie. Da wird an der Gebärmutter ein kleines Stück quasi, also entnommen, mini, und kann dann quasi histologisch untersucht werden und nochmal geguckt werden, wie sieht es denn im Gewebe aus. Ja. Und dann kann man das nochmal besser beurteilen. Und bei mir kam damals eben raus, dass ich eine Entzündung habe, also noch keine Krebsvorstufe, dass quasi an meinem Muttermund ich eine Entzündung habe. Und es wurde dann auch, ich habe auch ein Medikament bekommen, weil ich zusätzlich auch noch eine bakterielle Vaginose hatte. Und es wurde dann behandelt und tatsächlich, wir können ja vielleicht gleich auch nochmal darüber reden, was man noch so beachten kann. Also mir wurden schon ein paar Sachen gesagt von meiner Gynäkologin damals, worauf ich achten kann. Ja, war ich aber glücklicherweise dann ein Jahr später wieder negativ getestet. Wäre das nicht so gewesen, also ich war dann zwischendurch doch schon wieder bei meiner Gynäkologin und die hat nochmal einen Test gemacht. Und der war dann eben wieder negativ. Und wäre ich dann quasi zu dem Zeitpunkt ein Jahr später immer noch positiv gewesen, hätte ich nochmal in eine Dysplasie-Sprechstunde gemusst.
Okay, also zur Dysplasie-Sprechstunde geht man nur dann, also wenn du HPV-positiv getestet bist und da bist du aber trotzdem weiterhin bei deiner Frauenärztin, bei deiner Gynäkologin in Behandlung und die entscheidet dann, ob sie dich dahin oder dahin schickt.
Ja, sie entscheidet es mehr oder weniger. Also sie hat ein Screening-Schema, wie gesagt, vorgegeben und sie muss das machen. Also es steht fest, jede Frau, die über 35 HPV-positiv ist und also je nach HPV-Typ, muss auf jeden Fall früher oder später in eine Dysplasie-Sprechstunde. Wenn sie natürlich, wenn ich jetzt heute getestet werde, habe HPV und bin nach in einem Jahr wieder, also habe keinen schlimmen HPV-Typen, also keinen 16er oder 18er und bin dann in 12 Monaten wieder negativ, dann muss ich nicht unbedingt in eine Dysplasie-Sprechstunde. Stunde, weil dann habe ich das Virus so in den Griff bekommen. Also es ist wirklich, dieses Schema ist extrem vielschichtig und komplex. Also selbst die GynäkologInnen und auch so ZytologInnen haben mir bestätigt, dass es total verwirrend war am Anfang. Die mussten sich da selber erstmal einarbeiten. Also es gibt quasi Schemen, die vorgegeben sind, je nach Befund. Genau.
Okay, aber also nur die schlimmen HPV-Typen da landen dann die Frauen in der Dysplasie-Sprechstunde. Bei den weniger schlimmen nicht.
Bei den weniger schlimmen tun sie es, wenn sie über ein Jahr mehr als 12 Monate positiv sind.
Okay.
Dann. Aber Aber bei den schlimmeren geht es ein bisschen zeitiger, je nach auch, was die Zellen sagen. Weißt du, wenn die Zellen schon eine Entzündung haben und so, wenn der Pappwert auffällig ist, in Anführungszeichen, dann, also wie gesagt, es gibt mehrere Parameter.
Ja, krass. Du warst also nach einem Jahr wieder HPV-negativ. Wann hast du denn angefangen, dich da mit diesem Thema so auseinanderzusetzen und dich da ja so zu informieren? Und weil ich meine, du bist
ja
jetzt ein Profi auf dem Gebiet, oder?
Ja, naja. Ja, also ich habe im Zeitraum meiner Diagnose eigentlich, weil ich so wenig drüber wusste und weil ich gedacht habe, wie kann es denn sein, dass irgendwie fast jeder von uns HPV hat? Einmal im Leben oder mehrmals, also geschlechtsübergreifend, dass es uns alle betrifft und irgendwie keiner darüber was weiß. Also ich habe auch damals dann halt in meinem Umfeld gefragt, ich habe Freunde gefragt, meine Ängsten. Habt ihr schon was von HPV gehört? Ich habe HPV, ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Und keiner wusste was und konnte mir irgendwie auch nicht helfen. Weil irgendwie alle so, nee, keine Ahnung, also wirklich Ahnungslosigkeit. Und ich habe halt auch mit Männern gesprochen, weil ich war auf der Suche nach einem Kerl, wie die reagieren auf eine Frau, die HPV-positiv ist. Also ich habe dann auch Freunde gefragt, männliche, wie ist denn das, was würdest du tun? Soll ich es dem, also ich hatte irgendwie auch so ein Verantwortungsdilemma leider, weil ich, weil ich einerseits hieß es, macht Krebs, betrifft auch Männer, ist gefährlich, ich habe einen ganz schlimmen HPV-Typen, ist total ansteckend, Kondome schützen nicht und ich muss ins Krankenhaus und es wird, was weiß ich alles, es werden Biopsien von meinem Gebärmutterhals genommen. Also das war so der eine Erzählstrang. Und der andere war so, also eine Gynäkologin hat zu mir gesagt, ja, mein Gott, müssen Sie keinem sagen, müssen Sie auch Ihren Geschlechtspartner nicht sagen. So, weißt du, so, und es war dann so, okay, hä? Und deswegen habe ich dann angefangen und habe gedacht, okay, wie kann das denn alles? Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ich muss darüber mehr wissen und ich will vor allem auch, ich will verstehen, was mit mir hier passiert und so. Ja, und dann habe ich mich da irgendwie so reingefuchst, weil ich mich manchmal in solche Sachen dann eben auch reinfuchse. Und es hat sich bei mir total gut entwickelt halt glücklicherweise, was ich aber wie gesagt am Anfang meiner Diagnose nicht wusste und mir auch keiner prophezeien konnte, dass es jetzt in welche Richtung das geht, ob das in Richtung Krebsvorstufe geht oder ob ich auch, mir konnte auch keiner sagen, ob ich das schon 20 Jahre in mir trage. Also das,
ach, das kann auch sein, oder was?
Das kann auch sein? Ja, das kann sein, dass du, das ist ganz oft so sogar, deswegen sind Frauen Ü35 Risikogruppe, weil es ganz oft so ist, dass, oder nee, nicht ganz so, es ist häufig so, dass Frauen sich in den 20ern infizieren und diese Viren 10 Jahre in ihrem Körper tragen, ohne dass da irgendwie erstmal was passiert und irgendwann entsteht daraus eine Krebsvorstufe. Das kann passieren. Und deswegen guckt man in einer älteren Gruppe, weil die Infektionen in den 20ern total häufig sind und die auch keinen Krankheitswert besitzen. Die Leute stecken sich gegenseitig an. Die jungen Menschen haben viele neue Kontakte und HPV geht rum. So. Und je älter man wird, da verändern sich ja auch oft Lebenswege und so. Die Leute setteln sich, binden sich, haben im Schnitt weniger neue Kontakte und so. Und dementsprechend steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person sich quasi HPV vielleicht auch länger zurückliegend schon eingefangen hat. Und dann steigt auch das Risiko, dass es eben persistiert hat schon und dass daraus was Doofes entstehen könnte. So. Deswegen, also das ist ja immer Statistik auch in der Medizin. Was da natürlich nicht mit eingerechnet wird, ist, dass auch Frauen wie ich damals mit Ü35 noch Sex mit neuen Kontakten haben und weiß ich nicht, also einen Partner suchen oder einfach, weil sie Bock auf Sex haben, mit neuen Kontakten Sex haben. Also das wird natürlich nicht so eingerechnet, aber ja, also das Risiko ist quasi, je älter man wird, schon statistisch höher, dass man es vielleicht auch schon länger hat. Und das konnte mir damals eben auch keiner sagen. Und ich habe dann lange überlegt, ja, hab ich mir das eingefangen und so, bis ich halt wusste, dass es sehr ansteckend ist und dass man sich durch neue Kontakte eben auch holt und das Kondome nicht schützen. Also ich glaube, wenn die Mehrheit der Menschen da draußen das wüssten, wäre vielleicht auch die Awareness zu HPV ein bisschen besser. Das wissen eben viele Menschen auch nicht.
Nee, also ich kenne mich damit auch gar nicht aus, weswegen ich es auch so schön finde, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen. Wenn du jetzt sagst, du hast dir das vermutlich auch zu der Zeit erst eingefangen, dann können Männer das ja weitergeben. So viel ist mir ja schon klar. Ist es denn auch so, dass auch Männer diesen Virus über einen längeren Zeitraum ja in sich tragen?
Ja, das ist ist wohl so. Also da gibt es auch vieles nebeneinander. Also so wie ich vorhin gesagt habe, dass 90% der Menschen das in den Griff bekommen und innerhalb von 1 bis 2 Jahren, man sagt, man spricht dann immer von Clearing, also HPV so weit zurückdrängen, dass sie dann auch wieder negativ getestet sind. Aber es gibt auch momentan die These, dass es eine chronische Infektion wie Herpes ist. Also dass quasi auch selbst wenn es zurückgedrängt wurde, es immer wieder aufflammen kann über die Lebensspanne hinweg. Nämlich dann, wenn möglicherweise dein Immunsystem gestresst ist oder irgendwie. Also das ist quasi, nicht der neueste medizinische Scheiß, aber früher hat man auch immer so diese Untreue-Vermutung. Weißt du, du bist ewig lange mit deinem Partner zusammen und auf einmal hast du eine Krebsverstufe und hast HPV und dann steht so im Raum, ist mir hier irgendeiner fremdgegangen? Und heute weiß man, es könnte sein, dass es chronisch ist, weil es gab eben Erhebungen, zum Beispiel die Hitch-Studie, das ist so eine, da wird so die Dynamik von HPV erhoben in festen Bindungen und da waren sehr viele Frauen sind dann positiv geworden, obwohl sie in dem Rahmen dieser Studie waren und eben immer nur Sex mit demselben Mann hatten. Also man weiß, oder ahnt, das wird momentan noch abgedichtet wissenschaftlich, das ist auch noch nicht fix, dass eben diese Infektion möglicherweise eben wieder aufflammt. Und dann man wieder positiv wird. Und deswegen ist es auch für jede Frau wichtig, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Das heißt, auch für mich, ich bin jetzt negativ getestet. Ich war jetzt diesen Mai wieder, ich bin immer nur HPV negativ. Aber ich würde vor dem Hintergrund von dem, was ich gerade gesagt habe und was ich jetzt auch darüber weiß, nicht davon ausgehen, auch wenn ich jetzt fest gebunden bin, dass ich für immer negativ bleibe. Davon kann man momentan nicht mehr ausgehen. Also das ist zumindest was, was im Raum steht. So. Und es gilt auch für Männer. Also Männer können sich heute infizieren und sind dann auch eine Zeit lang positiv und ansteckend, weil auch ihr Immunsystem muss gegen HPV arbeiten. Ja, und werden dann, wenn es gut läuft, relativ zeitnah, also in 12 oder 18 Monaten wieder negativ. Aber es kann auch sein, dass Männer lebenslang also infektiös sind, also es gar nicht klären, also dass es einfach am Penis rumhängt, es da nicht so viel Schaden anrichtet, weil der Penis nicht so empfindlich ist wie die Cervix zum Beispiel, aber es trotzdem übertragen werden kann. Ganz wesentlicher Faktor ist auch Nikotin. Also Menschen, die rauchen, Frauen haben ein höheres Risiko für eine Krebsvorstufe, wenn sie HPV haben und auch für Krebs. Und auch Männer klären das Virus schlechter, wenn sie rauchen, weil Nikotin eben die Abwehrmechanismen gegen HPV verschlechtert. Das weiß man. Deswegen raten viele Ärztinnen, Leuten, die quasi eine Diagnose haben, also die Diagnose HPV positiv haben, dazu unbedingt mit dem Rauchen aufzuhören, weil man das weiß.
Krass. Also, okay. Also, sagen wir mal, Rauchen ist also ein Risikofaktor. Was ist das? Also, gibt es noch weitere Risikofaktoren?
Stress, also ja, also alles, was halt das Immunsystem schwächt, mehr oder weniger. Wenn du dich jetzt total ungesund ernährst und wenig schläfst, total viel Stress hast, chronischen Stress, schlechten Lebenswandel, viele Kontakte. Also wenn du dir möglicherweise auch immer wieder was Neues einfängst oder anderes dies zum Beispiel. Also man weiß, dass eine Infektion mit Herpes simplex, also ist ja auch eine sexuell übertragbare Krankheit, oder mit Chlamydien auch total häufig, diese Infektion, eine bakterielle Infektion. Das ist ein quasi, so ein Kofaktor auch, also begünstigt HPV, dass man sich noch zusätzlich, weißt du, wenn du schon eine hast, man nennt es Huckepack-Infektion, hast du auch schnell die nächste. Somit begünstigt quasi die Infektion mit HPV, dass man sich leichter nochmals mit einer anderen Sache ansteckt oder umgedreht. Wenn ich jetzt Chlamydien habe, habe ich auch ein höheres Risiko, mich zusätzlich noch mit HPV anzustecken, weil der Körper natürlich schon Abwehrmechanismen gegen HPV auch hat. Also es gibt auch sexuelle Kontakte. Wir haben ständig Kontakt mit HPV-Viren. Die kleben auf Toilettendeckeln rum, auf Türklinken. Aber deswegen infizieren wir uns nicht damit. Also das Hauptrisiko ist ungeschützter Geschlechtsverkehr. Da ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit die höchste. Und aber selbst dann gibt es immer noch Abwehrmechanismen und Menschen bilden auch Antikörper gegen HPV-Typen, die sie in ihrem Leben schon hatten, vor allem Frauen. Deswegen sinken die Erkrankungszahlen bei Frauen mit steigendem Alter, weil man irgendwie, also das rechnet man sich so aus, dass sie halt in ihrer Vergangenheit schon Kontakt mit HP-Viren hatten und gegen die eine Antikörperreaktion ausbilden, die sie dann wieder vor dem Typ, gegen den sie diese Antikörper gebildet haben, schützen kann. Also es gibt verschiedene Mechanismen körperliche, die quasi vor HPV schützen. Bei Männern ist es auch Hygiene, also man weiß, dass, also oder Beschneidung, man weiß, dass Männer, die beschnitten sind, ein weniger hohes Risiko haben, HPV zu tragen oder das quasi sich einzufangen, weil diese Viren natürlich diesen Schleimhautschutz unter der Vorhaut, da sind dann oft auch andere Keime und so. Und wenn dann ein Mann auch keine gute Intimhygiene betreibt, ist das Risiko zum Beispiel höher. Mhm. Also es gibt so ganz viele kleinste Details, die damit in Zusammenhang stehen. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, dass natürlich alle Menschen auch Abwehrmechanismen gegen HPV haben, aber diese Sache sehr ansteckend ist und die Infektion in Anführungszeichen, das sagen auch Ärzte, keinen Krankheitswert an sich hat. Also wenn du HPV einfach nur hast eine Zeit lang, hat es erstmal keinen Krankheitswert. Die Diagnose HPV-positiv hat auch erstmal keinen Krankheitswert medizinisch gesehen, sondern erst, wenn diese Sache längerfristig besteht. Also wenn es zu Krebsvorstufen kommt oder man es eben nicht los wird, wenn es viele, viele Jahre im Körper bleibt, testbar, also positiv testbar, dann muss man genauer gucken und dann ist man vorsichtiger.
Aber man merkt das nicht, oder? Merkt man das?
Nee, man hat eigentlich, also außer diese Feigwarzen, das sind diese, was ich eben erzählt habe, dass es bei manchen Menschen durch diese Niedrigrisikotypen zu Feigwarzen kommt. Das sieht man, klar, das ist unschön, das ist dann auch belastend für die Betroffenen. Also mir schreiben auch viele Menschen, die Feigwarzen haben, wie kriege ich die los, was kann ich machen und so. Und ansonsten diese Hochrisikotypen, davon kriegst du leider gar nichts mit. Also ich habe nichts gemerkt. Ich hatte dann eine bakterielle Vaginose, das stimmt. Die hatte ich möglicherweise auch wegen dieser Entzündungsreaktion gegen HPV und auch weil die Viren auch das Vaginom, also diese Bakterienzusammenstellung in der Vagina ungünstig verändern können. Das hatte ich schon, aber das ist jetzt auch, war auch nicht die Regel. Also das kann passieren, es gibt das Phänomen, aber man merkt eigentlich nicht, dass man HPV hat. Man hat keine sichtbaren Symptome.
Ja, krass, ne? Das heißt, man kann sich also gegen HPV nur ein Stück weit schützen, indem man einfach darauf achtet, dass man gesund lebt, wenig Stress hat, viel schläft und so weiter, kein Nikotin. Aber du hast ja selber gesagt, das ist also eine sexuell übertragbare Erkrankung und Kondome schützen nicht.
Kondome schützen schon. Also wenn du dein Weg zu HPV ist, Sex ohne Gummi. Ja, klar. Also das ist so, da gehst du einfach mal los und hast mal Sex mit 10 verschiedenen Menschen ohne Kondom, dann gut, dann hast du aber auch noch andere Sachen möglicherweise. Aber ja. Nee, also Kondome, das ist halt schwer, das immer zu beziffern, aber ich lese immer so, Kondome schützen angeblich, das habe ich jetzt bei Liebesleben auch wieder gelesen, zu 50-70%. Also so wird es dann irgendwie gefasst, aber eben nicht komplett. Und ich kann auch erklären, warum das so ist. Also diese Infektion ist ja also eine Kontaktinfektion. Das bedeutet, sie unterscheidet sich von einigen anderen sexuell übertragbaren Infektionen, die über Körperflüssigkeiten wie Blut und Sperma übertragen werden. HIV zum Beispiel. Davor schützen Kondome, weil man keinen Kontakt dann mit diesen Körperflüssigkeiten bekommt. Aber bei HPV handelt es sich eben um infizierte Hautstellen und Schleimhautbereiche und die Infektion wird über Hautschuppen weitergegeben, also über die Haut. Und jeder, der schon mal Sex mit einem Kondom hatte, der weiß, dass das Kondom nur einen gewissen Bereich bedeckt, zum Beispiel. Mhm. Also den Penis jetzt in dem Fall, aber die Hoden zum Beispiel frei von Gummi sind. Und die haben aber auch Kontakt mit der Vulva. Und diese HP-Viren, die bleiben nicht nur an einer Stelle 2x2 Zentimeter, sondern die verteilen sich auch. Oder also natürlich können die an gewissen Stellen, zum Beispiel am Penis, vermehrt liegen, aber es gibt sowas wie einen Feldeffekt, der quasi mit dieser Infektion einhergeht. Das bedeutet, man kann bei Frauen, die zum Beispiel an der Cervix HPV haben, positiv getestet sind, kann man auch HPV an der Vulva nachweisen und am Analbereich. Das bedeutet, irgendwo habe ich bei einer Autorin, Ina Park heißt die hat ein Buch geschrieben, das heißt Strange Bedfellows. Die schreibt über sexuell übertragbare Krankheiten, die ist Medizinerin und forscht auch zu HPV. Und die hat das ganz schön beschrieben. Die hat geschrieben, dass es irgendwie bei HPV diesen Feldeffekt gibt und es ist wie wenn du irgendwie nach einem Jahr dein Sofa verrückst und hast da in irgendwelchen Ritzen noch Konfetti vom letzten Silvester hängen. Mhm. Also das ist so, weißt du, es geht in alle Ritzen und verteilt sich so, wie sich Konfetti manchmal auch verteilt. Und man findet es dann an ganz anderen Stellen oder an Stellen, wo man es gar nicht erwartet hat oder es hängt da immer noch rum. Und so ist es ein bisschen bei HPV und es betrifft den eben auch den Penis und die Hoden. Und also auch der beim Mann ist es möglicherweise, also ist es so, dass sich das verteilt oder dass halt eben nicht alles durch ein Kondom abgedeckt werden kann und man eben Kontakt hat und man nie weiß, wo genau jetzt HPV rumhängt.
Okay.
Das ist eine Erklärung, warum Kondome nicht schützen. Also es ist keine Infektion über Körperflüssigkeiten, sondern eben eine ausgesprochene Kontaktinfektion. Es wurden auch Schmierinfektionen noch beschrieben, also dass man sich jetzt irgendwie eine Schmierinfektion ist ja, wenn irgendwie, weiß ich nicht, du bist mit der Hand an der Türklinke, da hängt HPV, keine Ahnung, frisch gerade drauf und dann befriedigst du dich selber und schmierst es dir in die Vulva oder in die Vagina. Ja. Also dann wäre das möglicherweise auch eine Infektionsquelle, aber das ist erstens schwer erhebbar und sehr selten. Also das ist eigentlich nicht beschrieben. Die Hauptinfektionsquelle ist eben dieser Geschlechtsverkehr.
Okay, wir waren vorhin bei deiner Geschichte da stehen geblieben, dass du also dieses Ergebnis hattest und du nicht so richtig wusstest, ob du das jetzt kommunizieren sollst zu möglichen potenziellen Geschlechtspartnern oder nicht. Mhm. Wofür hast du dich entschieden?
Ich war ja Single und es war bei mir so, dass diese Diagnose komplett in die Corona-Pandemie fiel. Das heißt, ich hatte dann erst keine Dates mehr. Ich war dann erstmal auf Pause, weil die Welt auf Pause war. Und ich hatte schon auch das Gefühl, ich will, ich war schon mit dieser HPV-Diagnose beschäftigt und auch mit dieser Verantwortungssache. Also ich wusste, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und habe dann selber erstmal Pause gedrückt und habe auch niemanden gedatet und habe mich erstmal sortiert und hatte auch irgendwie so insgeheim das Gefühl, ich will jetzt niemanden in mich lassen, weil ich auch Respekt davor hatte und wollte mir nicht direkt was Neues noch irgendwie, also nochmal neue HPV-Viren zum Beispiel einfangen. Ich war damals schon auch verängstigt. Das heißt, ich habe dann erstmal pausiert, aber ich habe die Person, mit der ich vorher sexuell aktiv war, uns wurde nichts, es hing aber nicht an HPV, die habe ich schon informiert, weil ich irgendwie dachte, ich muss es ihm sagen. Und der war auch ahnungslos, also er wusste gar nichts darüber und ich habe ihm dann irgendwie mehr oder weniger so sein Infobot zu HPV gegeben. Ja, und es war dann so diese Erfahrungen, also auch das eben die Männerwelt, also mein Gegenüber in dem Fall wenig informiert war, war dann irgendwie auch so der Anreiz, dass ich dachte, das hilft den betroffenen Frauen auch überhaupt nicht. Also es macht es irgendwie noch schwieriger. Dann hast du irgendwie so eine Diagnose und dann musst du noch die ganze Welt über HPV aufklären, gefühlt, weil du irgendwie fair sein willst und willst irgendwie die Sache richtig einordnen und willst auch niemanden anstecken und offen mit der Diagnose umgehen. War dann irgendwie so der Anreiz, dass ich gedacht habe, ich will jetzt auch irgendwie so einen Kanal auf Instagram einfach mal anfangen, irgendwie da ein bisschen was zu platzieren zu diesen Viren und zu dieser sexuell übertragbaren Krankheit, damit einfach breit in der Fläche die Awareness oder das Bewusstsein besser wird und das Wissen, weil ich glaube, dass es einfach hilft, wenn, weißt du, wenn du, also es werden halt nur die Frauen getestet momentan, eine gewisse Gruppe von Frauen, also die Ü35 Frauen werden in Deutschland seit 2020 eben auf diese Viren getestet. Und ich hatte ein paar Single-Freundinnen damals, also vier, fünf, und drei davon waren HPV-positiv. Also das ist schon häufig,
ja.
Gerade bei Single-Frauen auch, aber nicht nur eben. Und ich dachte mir, irgendwie ist es total wichtig, dass alle darüber Bescheid wissen und das alle auch einordnen können. Und dass auch Männer zum Beispiel wissen, okay, HPV, alles klar. Und es zumindest einordnen können. Und dann kann man gemeinsam gucken, wie man jetzt mit dieser Sache umgeht. Also das ist aber völlig ergebnisoffen. Also ich glaube, gerade Single-Frauen haben es da gar nicht so leicht. Weil in einer tragfähigen Beziehung, weißt du, du kommst vom Gynäkologen und sagst deinem Partner, ich habe HPV, ich gehe davon aus, du hast es auch. Wir gucken jetzt einfach, was passiert. So, das ist irgendwie in Anführungszeichen möglicherweise einfacher, wie wenn du irgendwie gerade auf der Suche bist und dann mit jemandem anbandelst und aber noch keine Ebene da ist und du sagst ihm, hier, ich habe HPV. Ist halt die große Frage, wie diese Sache dann ausgeht. Also ob dann irgendwie, also es ist nicht unbedingt hilfreich. Und das fand ich, war schon auch, Nicht ohne. Und es hat mich manchmal auch wütend gemacht. Ich war in dieser Zeit der Diagnose auch ein bisschen wütend, weil ich mir dachte, okay, wieso werde ich denn jetzt getestet und die Männer werden nicht getestet, obwohl ich es von denen habe. Mhm. Und wissen davon gar nichts, haben keine Ahnung darüber und machen ihr Ding. Und ich muss jetzt hier mit so einem Struggle, ja. wie dieser HPV-Sache da so rummachen und habe da jetzt deswegen Kopfschmerzen. Das hat mich schon auch beschäftigt, ja, und das war auch ein Grund, warum ich angefangen habe, dazu zu informieren und auch Frauen zu begleiten, also einfach irgendwie, eine Base zu schaffen, wo man sich auch melden kann, wenn man irgendwie genau dieselben Probleme hat oder das alles nicht einordnen kann,
ja. Das heißt, du hast also dann diesen Insta-Kanal eröffnet. Mhm. Hast du denn da auch gleich hat das einen großen Anklang gefunden? Hast du denn auch gleich viele Follower gehabt oder Frauen, die tatsächlich mit Fragen auf dich zugekommen sind?
Naja, das hat erstmal ein bisschen gedauert, weil es natürlich voll schwer ist, irgendwie auf Instagram eine gewisse Reichweite zu bekommen. Mhm. Das weiß ja wahrscheinlich jeder, der da irgendwie anfängt. Vor allem irgendwie, also ich mache ja da, ich versuche sehr wissenschaftlich orientiert Beiträge zu machen. Ich gebe Quellen an, ich mache das irgendwie so in einer Art Recherche und das ist mehr so ein Wissenskanal auch teilweise und der wird nicht sonderlich gut gepusht. Also ich mache da wenig so leichte Kost, weißt du, so, ja. Das ist eher so, das ist Information. Das ist irgendwie logarithmisch jetzt nicht super gut unterstützt. Also es hat schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich da irgendwie mal eine gewisse Followerzahl hatte, also so 500, die ersten 500 waren ziemlich hart, fand ich. Mhm. Aber das kriegt dann irgendwie so eine Dynamik. Also das ist irgendwie, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 20.000 Follower habe, aber ich merke schon, dass es so Kreise zieht und dass ja ab einer gewissen Menge an Menschen, die dir folgen, dann auch mehr Interaktion da ist. Mhm. Und das hat sich schon ein bisschen verändert und ich habe so Phasen. Also es gibt Phasen, da schreiben mir sehr, sehr viele Betroffene und haben einfach viele, viele Fragen. Ja, und dann ist es auch zeitweise manchmal wieder ruhiger. Es hängt auch immer daran, wie aktiv ich gerade bin. Es ist ja alles irgendwie logarithmisch gesteuert. Mhm. Ja, aber ich habe schon, die Resonanz ist da. Also das halt, man merkt halt unglaublich, finde ich, an diesem Phänomen jetzt HPV, das betrifft ganz viele Bereiche der Medizin, dass die, die sprechende Medizin, also die Medizin, die Menschen begleitet und Zeit hat und auch dafür bezahlt wird, Diagnosen einzubetten und Dinge zu erklären, also sowas wie HPV zu erklären, ja, was das jetzt bedeutet, die ist irgendwie leider ein bisschen mundtot geworden. Das hängt an unserem System, also es hängt am Gesundheitssystem. Mhm. Das macht die Medizin irgendwie ein bisschen mundtot und das merkt man auch an dieser, also die Praxen sind alle, Fachärztinnen sind total überlastet. Es gibt auf YouTube einen Beitrag, da erzählt eine Gynäkologin, dass sie 10 Minuten für eine Patientin hat am Tag, wenn sie wirtschaftlich arbeiten will und muss 40 Patientinnen abstreichen an einem Tag. Also kann man sich vorstellen, wie es eigentlich sein muss, wenn es wirtschaftlich sein soll. Ja. Und irgendwie kollabiert da gerade was. Und das merkt man, finde ich, auch jetzt in diesem Phänomen HPV. Und es schreiben ja auch viele Frauen, dass sie einfach sich alleingelassen fühlen und dass sie irgendwie keine Ahnung haben und ihnen keiner was erklärt. Mhm. Und das Gefühl hatte ich auch.
Ja, das Gefühl habe ich total auch. Und vor allem, ich finde das auch ganz, ganz wichtig und wertvoll, was du jetzt hier so erzählt hast. Weil ich habe zum Beispiel auch eine Tochter, die jetzt im jugendlichen Alter ist. Mhm. Und das ist ja auch total wichtig, dass die Mädchen da vielleicht auch schon drüber aufgeklärt werden und Bescheid wissen.
Ja, 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 total. Also, eigentlich ist es so ein, es ist ein sexualpädagogisches Thema auch irgendwie. Ja, also absolut. Ich finde so, das ist, hat was mit sexueller Bildung auch zu tun. Das ist ja im Prinzip eigentlich mein Metier und daher rührt auch diese ganze meine Motivation. Ich finde, dass gerade junge Menschen auch über sexuell übertragbare Krankheiten abgeholt werden müssen. Mhm. Und das muss in der Schule passieren, aber auch bei der Gynäkologin oder beim Urologen auch ganz wichtig. Also das Thema Mann haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber das ist halt irgendwie auch was ich eigentlich sehr wichtig fände. Das ist auch irgendwie sowas wie eine stringentere Vorsorge bei jungen Männern gäbe, was diese sexuell übertragbaren Krankheiten anbelangt und andere Sachen, auch Krebsformen, Hodenkrebs, Prostatakrebs. das fängt so spät an, weißt du, so diese Empfehlung haben Männer ab 45 und vorher gehen die eigentlich nie zum Urologen und das ist irgendwie auch sowas, was ich eigentlich finde, was sich ändern müsste und ja, das muss in die Schulen und also da gibt es viel zu tun.
Ja, ich meine schon allein das Thema Körperhygiene, Intimhygiene, ja, also und da bin ich ja noch relativ nah dran, weil meine Tochter ist jetzt 8. Klasse, in der 6. Klasse haben die Kinder Sexualkunde und dass sie da irgendetwas von sexual übertragbaren Krankheiten erfahren hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das ist
ein ganz großes Thema jedenfalls.
Ja, das ist halt so ein weites Feld auch. Die ganze sexuelle Bildung ist halt auch ein extrem weites Feld. Und es ist, glaube ich, total unterschiedlich, wie das an Schulen jeweils, wie das von Lehrkräften gehandhabt wird. Und ich glaube, auch Lehrkräfte sind da oft überfordert. Und es wäre auch gut, Leute von außen da einzukaufen. Aber dafür ist dann das Geld nicht da und so. Also das hängt halt oft auch an solchen Faktoren. Aber es gibt auch ganz coole Bücher. Also Sex in Echt ist zum Beispiel ein Jugendbuch. Das hat auch einen Preis bekommen, Literaturpreis. Jugendliteraturpreis, ich glaube vor 2 Jahren, erschienen. Da geht es auch teilweise um sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist total schön veranschaulicht. Es geht auch um HPV in einem Kapitel. Da braucht es noch mehr. Da kann man auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. Aber du hast vollkommen recht, da bin ich ganz bei dir. Es wäre total gut, wenn gerade die jungen Menschen schon abgeholt würden.
Naja, und auch wenn den jungen Menschen auch irgendwie schon gezeigt wird, darüber kann man sprechen. Wenn du Fragen hast, dann stell deine Fragen. Auch das ist ja, das ist ja so schambehaftet. Und ich habe da jetzt tatsächlich ja mit meinen Kindern auch noch gar nicht so drüber gesprochen. Aber das liegt auch daran, dass ich selber völlig unwissend bin. Also gerade was HPV betrifft, das ändert sich ja jetzt Gott sei Dank gerade. Aber ja, also ich glaube auch, dass es wirklich noch vielleicht so ein Thema ist, wo man ungern drüber spricht. Aber ich habe den Eindruck, vielleicht ändern sich die Zeiten da auch gerade, dass man grundsätzlich mehr über Dinge spricht, die ja, die den eigenen Körper, die Sexualität betreffen und so weiter.
Ja, ich glaube, man merkt eben auch, also ich habe ja irgendwie vor, im Jahr 2021 habe ich ein Buch veröffentlicht über weibliche Lust, das hieß Lustbewusst oder heißt Lustbewusst. Wow. Und da habe ich auch schon, bin ich auch so um Tabus gekreist schon. Und genau als ich in dem Jahr, als ich dieses lustbewusste Buch veröffentlicht habe, eigentlich voll witzig, hatte ich die Diagnose HPV positiv. Passt irgendwie zusammen. Also da habe ich mich schon irgendwie so mit diesen Tabus beschäftigt und im Endeffekt ist es nicht nur mit Lust so, also mit den positiven Aspekten von Sexualität, sondern eben auch mit den sexuell übertragbaren Krankheiten. Man merkt eben, dass wir in der Tradition stehen in dieser Gesellschaft, Welt, Kultur, wo Sexualität einfach noch nicht einfach besprechbar ist. Also die Menschen tun sich schwer, das ist halt die Scham klopft an und dann wird es immer schwierig. Und auch bei sexuell übertragbaren Krankheiten oder auch beim Thema HPV klopft die Scham an. Sowohl bei Betroffenen vor allem, aber auch bei Ärztinnen, weil sie dann merken, oh, ja, jetzt muss ich da, also es ist einfach nicht, nicht einfach. Ja. Und das merkt man, ja.
Schreibst du denn auch ein Buch über HPV, jetzt wo du ja schon ein Buch
veröffentlicht
hast? Ja?
Ja, aber ich werde es wahrscheinlich selbst veröffentlichen, aber ich bin dran. Ich finde tatsächlich keinen Verlag, der glaubt, dass es relevant ist, also dass es relevant genug ist möglicherweise. Aber ich bin dran, ich werde es jetzt, also ich mache damit schon länger rum, bin jetzt so in der Endform, also so am Endrecherche, der Abdichtung der medizinischen mit Fachleuten und ich werde auf jeden Fall, das wird man dann auch auf meinem Account sehen können, ich werde dazu, also was schreiben oder ich schreibe dazu gerade was.
Großartig.
Bringt es raus.
Kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich habe ja auch ein Buch rausgebracht, 2023 war das, zum Thema Frauen und Krebs und auch das. Hat jetzt bei zumindest bei den großen Verlagen, ich habe Gott sei Dank dann einen Verlag gefunden, aber auch nicht so den Anklang gefunden, weil es auch scheinbar nicht wichtig genug ist.
Ja, ist verrückt, gell?
Total.
Ja, ich weiß auch nicht, aber es hat so seine eigenen Gesetze, habe ich manchmal so das Gefühl. Und manchmal ist man, also es sag niemals nie. Also Zeiten ändern sich und irgendwie Themen werden dann vielleicht doch noch auch bei den Verlagen relevant. Also es ist manchmal auch so, dass man vielleicht seiner Zeit ein bisschen voraus ist oder so.
Ja, absolut. Aber total toll, dass du das trotzdem machst und da dran bleibst. Und ich bin total zuversichtlich, dass du da einen Weg finden wirst. Und wenn sobald dein Buch draußen ist, werde ich es auf jeden Fall auch bei mir teilen. Also da kannst du den
ganzen Tag rein. Das ist toll. Vielen Dank. Ja, also ich gebe mein Bestes. Ich versuche es durchzuziehen jetzt. jetzt noch dieses Jahr.
Ja, großartig. Ja. Dann hast du ja also auch für dieses Jahr eine ganz gute To-Do-Liste, denke ich mal.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch und für die vielen super wertvollen Infos, die du uns hier gegeben hast. Und wir beide nehmen ja auch demnächst noch eine Folge auf, und zwar mit der Proktologin Dr. Katharina Schulte-Eversum. Und da sprechen wir noch ein bisschen detaillierter über das Thema HPV und Sexualität. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Und ich danke dir und bis bald.
Ich mich auch. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Mach's gut. Bye, bye.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.